NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. August 2005. Die Eröffnung des Deutschen Auswanderermuseums in Bremerhaven.
Im trüben Licht der Laternen stehen zwischen Überseekoffern und Holzfässern schweigend die Auswanderer. Frauen, Männer, Kinder. Ihre Gesichter wirken ernst und angespannt. Nur wenige Meter entfernt ragt der riesige Rumpf des Dampfschiffs Lahn samt Gangway aus dem schwarzen Wasser. Mit dieser bedrückenden Wachsfigurenszene empfängt das Auswandererhaus seine Besucher. Der sich unwillkürlich bildende Kloß im Hals gehört zum Museumskonzept von Simone Eick, der Direktorin des Migrationsmuseums in Bremerhaven.
Kein Mensch trifft so eine Entscheidung leichtfertig. Es gibt ganz, ganz wenige, die als sogenannte Abenteurer sagen, ach, was kostet die Welt, ich gehe hier mal weg. Die meisten überlegen sich das sehr, sehr gut. Und der Schmerz, dieser Abschiedsschmerz von der Familie, der ist nicht nur in vielen Briefen dokumentiert. Da gibt es auch richtig wunderbare zeitgenössische Lithografien. Das ist so eine fast schon Standardszene im 19. Jahrhundert. Die wurde auch ganz oft in Zeitungen abgebildet. Eine weinende Mutter, ein gebeugt stehender Vater und der junge Mann, der mit dem Rucksack, mit dem Koffer dann aufbricht. Hier in Bremerhaven ist es den Leuten klar geworden, das ist Abschied, oft für immer.
Mehr als 7 Millionen Menschen, Deutsche und Osteuropäer, verließen zwischen 1830 und 1974 ihre alte Heimat, um über Bremerhaven in die neue Welt aufzubrechen. Die meisten mit nicht viel mehr im Gepäck als ein paar Habseligkeiten und der vagen Aussicht auf ein besseres Leben. Dort, wo die Schiffe Richtung Übersee ablegten, direkt am Hafen, befindet sich heute das Deutsche Auswandererhaus. Das erste große deutsche Museum, das sich mit Migration aus und nach Deutschland beschäftigt.
Die Überseeauswanderung der Deutschen spielte bis Anfang der 2000er Jahre in deutschen Schulbüchern keine Rolle. Genauso wenig wie die Geschichte der Einwanderung in die Bundesrepublik. Das hat, glaube ich, einfach was damit zu tun mit dieser Tradition in Deutschland, dass es einfach nicht als Teil der Geschichte begriffen worden ist.
Die wenig bekannte Geschichte und die noch weniger bekannten Geschichten deutscher und europäischer Aus- und Einwanderer kann man im Auswandererhaus buchstäblich nacherleben.
Wie kann ich das zeigen, was man nicht sieht? Und das, was man nicht sieht, sind Träume. Und das, was man nicht sieht, ist Angst. Und das, was man nicht sieht, ist Hoffnung. Und deswegen war von vornherein die Idee, man muss versuchen, die Besucher in eine Inszenierung hineinzuziehen.
Für die authentische Atmosphäre haben sich die Ausstellungsmacher an Film und Theater orientiert. In aufwendig nachgestellten Originalschauplätzen schlüpfen die Besucherinnen und Besucher beim Betreten des Museums selbst in die Rolle eines Migranten. Ausgestattet mit einem Namen und einer echten Biografie, erklärt Ilka Seer vom Auswandererhaus das Konzept.
Jeder Gast bekommt einen solchen Boardingpass in die Hand gedrückt. Mit dem kann man die Audiostationen und Monitore aktivieren und erhält Informationen über die Familiengeschichte des realen Auswanderers, den die Gäste begleiten.
Im Deutschen Auswandererhaus, das am 8. August 2005 eröffnet und schon 2 Jahre später als European Museum of the Year ausgezeichnet wurde, dem Oscar der Branche, kann man heute 33 ausgewählte Auswandererschicksale detailliert verfolgen. Insgesamt hat das Auswandererhaus über 3000 Familiengeschichten von Auswanderern oder deren Nachfahren gesammelt. Darunter viele unbekannte, aber auch prominente Persönlichkeiten.
Johann August Röbling ist auch über Bremerhaven ausgewandert. Der Name sagt Ihnen vielleicht nichts, aber wir kennen die Brooklyn Bridge in New York. Das war der Ingenieur, der sie gebaut hat. Dann gibt es Karl Lembe aus Oberschwaben. Der zählt mit zu den Gründern Hollywoods. Der hat die Universal Studios gegründet. 1884 ist er dann nach Bremerhaven gekommen und dann eben hier an Bord des Schiffes gegangen.
Das Gros der Auswanderer verließ Deutschland zwischen 1840 und 1940. Die Gründe dafür waren vielfältig. Zwar flüchteten manche vor politischer Verfolgung nach der Revolution von 1848 über den Atlantik, Aber ursächlicher war die rasant wachsende Bevölkerung in den deutschen Ländern vor 1871. Die wirtschaftlichen Folgen dieser Entwicklung trafen einige Regionen besonders hart, erklärt Museumsdirektorin Simone Eick.
Gerade im Süden, Südwesten von Deutschland war extrem das Problem der Landknappheit. Also die Höfe waren viel, viel zu klein. Es gab kaum Nebenjobs. Das war zum Beispiel die Leinenweberei oder man hat als Tagelöhner noch auf anderen Höfen gearbeitet. Die Überseemigration war eine große Verlockung.
Zehntausende Kleinbauern aus Bayern, der Eifel oder der Pfalz machten sich Mitte des 19. Jahrhunderts auf, um in der neuen Welt ihr Glück zu suchen. Die meisten gingen in Bremerhaven an Bord, wo man um einiges früher als der große Nachbar Hamburg ein gutes Geschäft mit den Auswanderern gewittert hatte. Ilka Seer.
Es fing an mit dem Segelschiff der Bremen von 1854. Da dauerte die Überfahrt von Bremerhaven nach New York je nach Wind- und Wetterlage bis zu 3 Monate. Bei dem Segelschiff war es so, dass die Segelschiffe zum Beispiel aus Amerika mit Fracht tatsächlich nach Europa fuhren. Und die werden ja eigentlich leer wieder nach Amerika zurückgefahren. Dann fing das mit dem Auswanderergeschäft an. Und dann haben die in den Zwischendecks, wo vorher, also im Frachtraum im Grunde, die Zwischendecks eingezogen aus Holz und mit Heu und haben dann bis zu 400 Personen in Zwischendeck untergebracht, auf engstem Raum.
Auf dem Schiffe waren 263 Personen. Und da ich früh auf dem Schiffe war, so konnte ich mir den schönsten Platz aussuchen. Nämlich in dem Raume, der für 18 Personen eingerichtet war. Auch hatte ich meine Schlafstelle allein, während in den anderen Teilen manchmal 3 und 4 beisammen liegen mussten. Es ist wirklich keine Kleinigkeit, in einem finsteren Raum bei ca. 160 bis 200 Menschen 40 bis 50 Tage zu leben.
Beschreibt Johann Bauer 1854 in einem Brief an seine Familie die Strapazen der Seefahrt, die alles andere als lustig war. Da es für Gepäck auf den Schiffen an Platz mangelte, standen alle, die ins Ungewisse aufbrachen, vor der Frage, was mitnehmen in die ferne neue Welt.
Klar, Kleidung. Die Handwerker haben auch gerne mal das Werkzeug mitgenommen, von dem sie der Meinung waren, dass sie erstmal damit Geld machen könnten. Also wir haben zum Beispiel hier in der Sammlung von einem Schuhmacher, der war auf Kinderschuhe spezialisiert, haben wir diese Form, die er dazu benutzt hat. Und was man noch mitgenommen hat, waren dann später natürlich Fotos von der Familie, Namen, Adressen von Leuten aus der eigenen Community. Das war eigentlich das Wichtigste überhaupt, denn die wenigsten sind jetzt irgendwo hingegangen. Ganz, ganz viele sind dahin gegangen, wo Bekannte waren, wo es vielleicht schon eine deutsche Community gab, deutsche Nachbarschaften.
Für Simone Eick ein Merkmal jeder Migration, dass sich Menschen mit gleicher Herkunft, Zungenschlag und Geschichte in der Fremde zusammentun. Das ging deutschen Auswanderern vor 150 Jahren in Amerika nicht anders als italienischen und türkischen sogenannten Gastarbeitern in den 1970er Jahren hier und syrischen Flüchtlingen heute. Eine weitere Parallele: das Gefühl des Fremdseins auf der einen Seite, Vorurteile auf der anderen, heute wie damals.
Namentlich ist es im Deutschen ein bitter kränkendes Gefühl, seine Landsleute als lästige Eindringlinge, gewissermaßen als untergeordnete Menschenklasse betrachtet und behandelt zu sehen.
Die Amerikaner sind sehr geneigt, die Deutschen etwas hintan zu setzen. Sie halten die Eingewanderten nur gut zum Arbeiten und bemogeln dieselben, wo sie können.
Trotzdem waren vor allem die USA und ihr schier unermesslicher Reichtum an Land und Möglichkeiten für mehr als 90% der deutschen Auswanderer das Ziel ihrer Wahl und Träume. Ilka Seer.
Die Menschen kamen aus einem kleinen Dorf in Bayern, vielleicht von einem Bauernhof, und sehen dann die Skyline von New York. Da kann man nichts weiter zu sagen, glaube ich.
Doch vor dem Leben im vermeintlichen Paradies mussten die Auswanderer ab 1890 durch ein Nadelöhr namens Ellis Island. Wegen der immens steigenden Zahl europäischer Auswanderer richteten die amerikanischen Behörden auf der New York vorgelagerten Insel eine zentrale Anlaufstelle ein. In dem eher an ein Gefängnis erinnernden Komplex, der in Bremerhaven in kleinem Maßstab nachgebaut wurde, platzte für manche der Traum vom neuen Leben.
Es gab dann sowohl eine amtliche Befragung als auch eine medizinische Untersuchung. Wenn man eben den Anforderungen nicht entsprach, musste man mit dem nächsten Schiff in die alte Heimat zurückfahren. Deswegen ist Ellis Island auch bekannt unter dem Namen Insel der Tränen. Denn entweder flossen Freudentränen oder natürlich Verzweiflungstränen.
Etwa 3% der Auswanderer wurden abgewiesen. Die Kosten der Rückreise übernahmen zähneknirschend die Reedereien. Wer es geschafft hatte, bekam ein warmes Essen und durfte einreisen. Bald gab es in New York ein deutsches Stadtviertel, Little Germany genannt. Doch auch hier lag das Gold nicht auf der Straße. Viele schlugen sich lange als Tagelöhner durch. Andere, wie der Großvater des amtierenden US-Präsidenten, betrachteten die USA buchstäblich als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Simone Eick.
Der ist nach Kalifornien gegangen und hat erst aus verendeten Pferden Hackbällchen gemacht, die er an die Goldgräber verkauft hat. Und dann hat er ein, was er Hotel nannte, was de facto aber ein Bordell auch war, für die Goldgräber aufgemacht.
120 Jahre später verfolgt Donald Trump eine rigide Einwanderungspolitik, ignoriert die eigene und die Geschichte der Vereinigten Staaten, in der Zuwanderung eine zentrale Rolle spielt. In den USA wurden die Auswanderer zu Einwanderern und schließlich Einheimische. Diesen Wechsel der Perspektive vollziehen auch die Museumsbesucher in Bremerhaven. Im zweiten Teil der Ausstellung finden Sie sich selbst in einer originalgetreu rekonstruierten Ladenpassage im Deutschland der 1970er Jahre wieder und begeben sich auf die Spuren eines Einwanderers aus der Türkei, Vietnam oder Syrien.
Im Auswandererhaus stehen wirklich die Migranten im Mittelpunkt, seien es nun deutsche Auswanderer, seien es osteuropäische Auswanderer oder seien es halt Menschen, die in den letzten 300 Jahren nach Deutschland gekommen sind. Also uns interessiert vor allen Dingen die Perspektive derjenigen, die gekommen sind und derjenigen, die gegangen sind. Das, was wir sammeln, sind persönliche Erinnerungsstücke. Also wirklich Stücke, die einen Aspekt von Migration für diese Familie zeigen.
Da ist etwa die Aus- und Einwanderungsgeschichte einer syrischen Familie, die vor dem Krieg in ihre Heimat geflüchtet ist und an der Nordsee ein neues Zuhause gefunden hat. Ilka Seer.
Die haben sich aber hier wirklich gut eingelebt. Er ist Ingenieur, hatte einen guten Job in Syrien. Und sein jüngster Sohn hat uns, und das war ihm ganz wichtig, seinen Kindergartenausweis aus Aleppo vermacht. Der wollte uns auch etwas für die Museumssammlung geben und wir konnten ihn eigentlich gar nicht annehmen, weil wir gesagt haben, das ist doch so eine Erinnerung an auch seine Freunde in der alten Heimat. Aber er ist ganz stolz jetzt, dass er uns den Ausweis gegeben hat und wir ihn hier präsentieren.
Warum wollt ihr das, dass ihr herkommt, oder?
Konflikte nehmen zu zwischen denen, die kommen und denen, die schon da sind. Wie soll eine Gesellschaft auf die Herausforderungen reagieren, Wünsche und Ängste ernst nehmen? Und wie gehen andere Länder das Thema Migration und Integration an? Das wird der Schwerpunkt einer Erweiterung des Museums sein, die im kommenden Frühjahr eröffnet werden soll. Will man die Botschaft des Auswandererhauses in Bremerhaven in einen Satz gießen, würde er lauten: Aus- und Einwanderung sind nur zwei Seiten einer Medaille. Diese jedem Migranten vertraute Ambivalenz beschreibt eine in die USA ausgewanderte deutsche Jüdin in einem im Museum erhaltenen Brief.
Wir sind Amerikaner, eingeschworene Amerikaner nun alle drei. Und trotzdem, ich weiß, ich bin ein Wanderer zwischen zwei Welten.
Im Zeitzeichen erinnerte Herwig Katze an die Eröffnung des Deutschen Auswanderermuseums in Bremerhaven am 8. August 2005. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.